Triggerwarnung. In dieser Podcast-Episode sprechen Manuel und Simon über das Thema Suizid und Depression. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt dieser Episode für manche ZuhörerInnen emotional herausfordernd sein kann. Wenn Sie sich von Gesprächen über Suizid und/oder Depression getriggert oder belastet fühlen, empfehlen wir, diese Episode zu überspringen oder in einem unterstützenden Umfeld anzuhören. Informationen zur telefonischen Unterstützung finden Sie in den Shownotes.
Hast du denn die Uhr wieder angemacht, bitte?
Ja.
Und brauchst du mehr Licht drüben? Ich habe so kleine Tischlampe dahingestellt.
Nein, ich brauche, es ist eine sehr schöne Lampe, ich brauche nicht mehr Licht.
Soll ich es ausmachen? Ist doch lieber, wenn ich es ausmache.
Wer hat das gesagt? Mehr Licht? Hat das nicht irgendein Philosoph am Sterbebett gesagt?
Am Sterbebett.
Passt irgendwie zu unserer Stimmung.
Passt
Sterbebett.
Ja, das passt ein bisschen so. Fangen wir an.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become?
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gehört haben und die es heute nicht ganz überzeugend rübergebracht hat, ist die von Simon Breck, schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. Schön, dass Sie nicht überdrüssig unserer Stimmen geworden sind. Wir begrüßen Sie recht herzlich an einem eigentlich warmen, hübschen, fast frühlingshaften Tag in Wien.
Das stimmt, wir sind in Wien.
Gestern hatte ich den Eindruck, es ist fast wie zu Ostern meiner Kindheit, und zwar eher späte Ostern, so warm war es, 14 Grad. Wir waren auf einer Burg, es hatte 14 Grad, in der Sonne noch mehr, aber wir befinden uns mitten im Februar.
Ja, und jetzt kannst du es endlich nochmal sagen, weil es war die letzten Monate doch recht kalt. Klimawandelleugner, geht's scheißen. Endlich kann man es wieder sagen.
Jetzt kann man es wieder mal sagen, es ist wirklich viel zu warm.
Es ist Sonntag.
Es ist
und
Sonntag.
Und wie oft am Sonntag ist es besonders schwierig, optimistisch zu bleiben. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Sonntage im Winter haben was Trostloses.
Ja, es geht mir ähnlich. Es geht mir ähnlich. Ich wollte auch heute mit dir darüber sprechen. Ich habe heute sowas Melancholisches, würde ich fast sagen, weil ich so mit dem Älterwerden gerade Schwierigkeiten habe. Aber lass uns kurz mit einer Rubrik anfangen, bevor wir die traurigen Themen abhandeln.
Fehler, Fehler, Fehler.
Ja, es gibt eine neue Idee von uns. Es wird den Feedback-Freitag geben. In unregelmäßigen Abständen werden wir sozusagen die wichtigste LeserInnen-Post in einer Extra-Folge behandeln, weil wir sehr viele Zuschriften bekommen haben und auch selbst bemerkt haben, dass es zu viel wird und wir damit immer die ganzen Folgen zupflastern, und diese Zeit haben wir nicht. Deshalb ein einziger Fehler, der mir aufgefallen ist, oder ist mir nicht selbst aufgefallen, sondern meine jüngere Tochter hat mich darauf hingewiesen. Das muss ich aufklären. Ich habe in der letzten Folge von meiner älteren Tochter erzählt, dass sie mit ihrem Lebensgefährten Döner gegessen hat. Jetzt hat ihre jüngere Schwester, wie so oft, für sie Partei ergriffen und hat mich zur Rede gestellt und sagt, das ist eine unglaubliche Frechheit. Und zwar nicht, weil ich die Geschichte erzählt habe, das war, glaube ich, okay, sondern weil ich Lebensgefährte gesagt habe. Und sie hat gemeint, Lebensgefährte, dafür müssen diverse Kriterien erfüllt sein. Man muss mindestens 5 Jahre zusammen sein.
Ist es so, ja.
Man muss 35 plus sein. Und dann hat sie kurz überlegt gesagt, und eigentlich trifft es nur zu, wenn man gemeinsam kurz vorm Sterben ist.
Ah, wirklich? Dann ist man Lebensgefährte.
Dann kann man Lebensgefährte sagen, sonst eben nicht.
Verstehe. Ist das die offizielle
Betitelung? Nein, das ist ihre Interpretation.
Aber ich muss dazu sagen, was schön ist, dass sie offensichtlich diesen Podcast hört.
Da muss ich dich leider korrigieren, sondern ich habe es voller Stolz erzählt, dass ich es lustig finde, weil ich es erzählt habe im Podcast. Aber
ich bin mich schon gefreut, dass meine Tochter hört sich unseren Podcast
an. Nein, so weit geht es natürlich nicht.
Ja, dann ist gut. Ja gut, dann das war's von der Seite.
Das war's. Hast du noch einen Fehler?
Nein, Fehler nicht, aber das arbeiten wir jetzt, haben wir ja beschlossen, das arbeiten wir jetzt immer anders auf. Sie können jetzt, ja. Also wir werden nicht alle Fehler aufarbeiten, das vielleicht noch dazu, sondern wir werden einzelne Punkte rausnehmen und an denen werden wir uns abarbeiten.
Genau. Ich werde trotzdem jetzt kurz Werbung machen.
Achso, bitte.
Weil das soll am Anfang der Folge mehr bringen, habe ich gehört, weil viele Leute nicht bis zu Ende hören.
Ah, wirklich?
Weiß ich nicht, ob es bei uns, aber grundsätzlich ist es natürlich wahrscheinlich.
Grundsätzlich ist besser am Anfang die Werbung.
Die wichtige Sache. Genau. Und ich habe die Termine diesmal endlich seriös rausgeschrieben, weil noch immer Menschen schreiben, in Wien gibt es keine Termine mehr. Also ich habe ein paar wichtige Termine, wo es noch Karten gibt. gibt.
In Wien gibt es jetzt einen Riesentermin.
Es gibt einen Riesentermin am 8. Mai im Globe. Dann gibt es einen Termin Open Air am 25. Mai in Baden. Ein sehr, sehr schöner Ort.
Das ist auch fast Wien.
Ist auch fast Wien. Kann man auch aus Wien zur Not rausfahren.
Es mit gibt der Badnerbahn.
Und jetzt.
Kann man auch was trinken dort.
Richtig.
Und wieder zurückfahren.
Kann man mit der Badnerbahn von der Oper bis nach Baden.
Eben, ja. Also wirklich, sagen.
Also kannst du wirklich fast problemlos. Alte Monarchiefahrt oder
kannst,
so.
Kannst Alkohol trinken, kannst Essen trinken, kannst alles machen, kannst du im vollen Genuss haben. Es ist wie in der Stadt sein.
Genau. 9. Juni, das ist was Neues. Pauken und Trompeten. Es gibt einen Termin in Berlin. 9. Juni 2024. Ort wird noch bekannt gegeben.
Ja, frage ich mich. Gibt es da mehr als 50 Karten?
Wieso?
Ich weiß nicht, wie groß der Ort sein wird.
Ich habe noch nicht, ich habe nachgefragt, wir wissen es noch nicht.
Ah, wir wissen es noch nicht.
Ja.
Wir kommen nach Berlin.
Wir kommen
Berlin,
nach
Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin.
Gut, 6. Juli Passau. 21. und 22. Dezember München, Lustspielhaus. Da kommen noch mehr Termine davor. Einfach auf die Lustspielhaus-Homepage regelmäßig schauen. 9. und 10. August, Theater im Park, Open Air in Wien. Und dann auch ganz neu Graz, Orpheum, Silvester. Ein sogenannter Doubleheader. Wir werden einen Live-Podcast machen und danach das Programm spielen.
Also wenn Sie für Silvester 24 nichts vorhaben, jetzt haben Sie einen Termin so, in Graz mit uns.
So ist es, Graz zu Silvester, ein
Unter Umständen sogar zwei. Jetzt muss man kurz erklären, was das bedeutet. Wir spielen nicht zweimal das Gleiche.
Ja, genau.
Das heißt, wir spielen zuerst eine Vorstellung.
Na, ich glaube umgekehrt.
Ah, umgekehrt?
Aber vielleicht auch so rum.
Ich dachte, wir spielen zuerst die Vorstellung und gehen dann über Mitternacht oder nicht Mitternacht, aber gehen dann in die Nacht hinein mit einem Podcast.
Macht da mehr Sinn.
Macht da mehr Sinn mit Betrinken und Ansaufen und völlig hackedicht sein. Wobei am 1. haben wir in Wien eine Vorstellung.
Richtig, 1., 2., 3., 4. ist dann Stadtsaal. Ja. Und dann habe ich es gleich mit den Terminen.
Das ist aber natürlich eher was das Weihnachtsgeschäft jetzt.
Am 26. April in der Stadthalle. So.
Machen wir zuerst einmal die Sommertermine voll.
So ist es. Und dann möchte ich mich wieder einmal bei Annalena und Kathi, unseren Social Media Ladies, bedanken für ihre tolle Arbeit.
Feen.
Unsere, bitte?
Social Media Feen.
Feen, auch gut. Simon wird alt, entwickelt jungen Menschen gegenüber. Was komische Zustände, er nennt sie Feen.
Feenwesen.
Feenwesen. Weil sie schon so weit von deiner Lebensrealität weg sind, vielleicht deswegen.
Wahrscheinlich.
Dann gibt es den Ö3 Podcast Award. Da kann man sich auf der Ö3 Homepage sozusagen, könnt ihr bitte uns vorschlagen?
Ja, wir wissen es nämlich nicht, wie es geht.
Wir wissen nicht genau, wie es geht. Man hat uns gesagt, wir sollen das machen. Und da wir sehr viele Menschen haben, die diesen Podcast hören, wofür wir immer noch sehr dankbar sind, bitte schlagt es uns gerne vor.
Wir würden auch bei einem Wettbewerb gerne mitmachen, deswegen.
Wir wollen auch einmal bei einem Wettbewerb mitmachen.
Ich spreche nicht von Gewinnen, ich spreche nur vom Mitmachen einmal, das wäre schon mal was.
So ist es.
Und im hohen Alter nochmal wo mitmachen.
Kannst du mich auch einmal ein paar Sachen vorlesen lassen. Letzter Punkt, dann habe ich es mit der Werbung. Ingo Bertramer hat mich gerade angerufen, ob wir nicht auf sein sehr feines T-Shirt-Label aufmerksam machen wollen, weil da gibt es auf der Bühne.at gibt es T-Shirts, die er gemacht hat, von uns oder mit uns drauf. Die hat er noch nicht gemacht, sondern es ist sehr nachhaltig. Man kann ein T-Shirt bestellen und erst dann wird es produziert. Seine neue Art des Merches. Nachhaltiger Merch. Nicht ganz billig, aber es ist dafür alles total, man weiß, wo es herkommt und so. Auf der buene.at. So, fertig, aus, danke, Werbung Ende.
Danke dafür, Besitzer. Nächste Rubrik.
Gute Nachrichten.
So, gute Nachrichten, bevor es traurig wird. Gute Nachrichten, logisch, ganz schnell. In Freiburg, Angestellte der Stadt Fribourg, nicht Freiburg im Breisgau, sondern wir sprechen von Fribourg in der Westschweiz.
Fribourg.
Am Genfersee. Fribourg, deswegen nicht Freiburg, sondern Fribourg, werden stadtangestellte Damen, die ihre Periode haben, vollbezahlt in Urlaub geschickt. Für maximal 3 Tage.
Aber selbstverständlich nur, wenn Sie das wollen und das sozusagen bekannt geben.
Ja, genau. Wenn Sie das wollen, können Sie 3 Tage bezahlten Urlaub nehmen.
Stark.
Stark, oder?
Ja, super.
Ich finde, ja, wollte ich nur sagen.
Ist eine gute, ja, ich habe auch 2 gute Nachrichten diesmal.
Ach so.
Aber bitte, mach das. Du hast wieder 3?
Ja, wir können es ja ganz schnell machen.
Machen wir es schnell.
In den Niederlanden werden 2000 Quadratmeter Radweg mit Solarzellen belegt. Das sind irgendwie so spezielle Solarzellen, auf denen du fahren kannst, die total robust sind sozusagen. Und damit werden dann Ladestationen am Wegesrand gespeist. Finde ich auch eine gute Idee.
Die Welt, bitte, wenn das so weitergeht.
Wo kommen wir da hin, wenn das so weitergeht? Ja, und jetzt noch was, was ich aber eh schon verbinde, ich mit einem Buch, mit einer Buchempfehlung. Schreiben per Hand, es gibt eine norwegische Studie, also sind wir wieder bei meinen Lieblingswissenschaftlern, den Neurobiologen. Bei Schreiben mit der Hand verknüpft mehr Regionen im Hirn als das digitale Arbeiten. Und da gibt es eine Studie, eine norwegische, eine neue, und die haben festgestellt, dass das Arbeiten am Bildschirm nachhaltig nicht so effektiv zum Lernen ist wie das Schreiben mit der Hand. Weil wir, und da gibt es ein gutes Buch, das ist schon sehr, sehr alt, vielleicht gibt es auch wieder eine neue Auflage. Ich habe das vor, weiß nicht, 10 Jahren oder 15 Jahren mal gelesen, keine Ahnung wie alt, es ist wirklich schon länger her. Digitale Demenz. Spannendes Buch. Geht an alle die, ich bin zwar auch für eine Digitalisierung der Schulen, aber für alle die der Meinung sind, aber in einer Schule nur mehr am Computer schreiben ist alles super und nur mehr Bildschirme ist perfekt, sollten dieses Buch mal lesen. Geht auch an die Politik. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der sich mit Bildung in der Politik beschäftigt. Neue Studie. Schreiben mit der Hand verknüpft mehr Regionen im Hirn und ist nachhaltiger im Hirn. Also sprich, der Lerneffekt ist nachhaltiger, ist wissenschaftlich bewiesen, als einfach nur tippen am Computer oder auf einem Tablet.
Zwischenfrage, ist es egal, was man da schreibt? Weil ich schreibe seit meinen Teenager-Tagen jeden Tag eine Seite in der Früh. Das heißt, ich müsste
entscheidend ist natürlich, wenn du jetzt was, entscheidend ist, wenn du was lernst. Wenn du was lernst und es mit der Hand aufschreibst, anstatt es direkt so einzutippen, die Stichworte in den Computer oder nur anzutippen und dir irgendwas was schnell wischen und weg sozusagen, verknüpfst du weniger Regionen im Hirn und deswegen wirst du dir das nicht so lange merken wie das andere. Das andere lernst du tatsächlich, das bleibt dein Leben lang und das andere ist relativ kurzfristig da. Aber dazu kann man digitale Demenz lesen, da wird das wissenschaftlich genau erklärt, welche Regionen im Hirn auch tatsächlich da aktiviert werden. Oder diese neue norwegische Studie, die mit Studenten das gemacht hat und zwar allerdings auch mit Tablets mit Hand geschrieben, ist auch besser. Also am Tablet mit der Hand schreiben ist auch schon besser als tippen. Und es hat damit was zu tun, dass wir Menschen sehr alt sind in Wirklichkeit und dass die Evolution nicht so schnell ist und deswegen gibt es manche Lernsachen, die wir technologisch nicht anders machen können, weil unser Körper eben so gebaut ist über viele Jahrtausende, Jahrhunderttausende.
Muss man sich aber leisten können, so viele Tablets vollschmieren.
Entschuldigung. Gut. Ja, noch eine? Nein, das war's. Waren drei gute Nachrichten. Wundervoll. Schnell runtergerockt.
Ja, ich habe zwei gute Nachrichten von HörerInnen bekommen. Katrin Weidel, ihres Zeichens Berlinerin, hat uns schon öfters, wurde auch öfters hier schon erwähnt, Hörerin der ersten Stunde, schreibt uns, es gibt immer wieder gute Nachrichten und eine habe ich in der vorletzten Ausgabe der Zeit vom 25. Jänner gefunden. Ein Thema, welches mir sehr am Herzen liegt, Lesen und Schreiben. Und die gute Nachricht lautet, die Zahl der Menschen, die Texte erfassen und schreiben können, steigt stetig. Laut UN und den Zielen für nachhaltige Entwicklung sollen bis 2030 alle Jugendlichen lesen und schreiben können. Herzliche Grüße aus Berlin. Alle Jugendlichen weltweit gemeint?
Nein, ich habe mir das auch angesehen jetzt. Mhm. Ja, da geht es um weltweit, also da inzwischen mehr. Aber das ist ja
das nicht mehr so statistisch. Ja, eine wahnsinnig gute Nachricht.
Ist eine gute Nachricht, aber da fällt mir was zu Ungarn ein. In Ungarn sieht die Statistik etwas anders aus. In Ungarn ist es so, dass immer weniger Schüler Texte tatsächlich erfassen können.
Zu Ungarn gibt es bald mehr. Da sind wir heute zu depressiv, weil das würde uns noch weiter runterziehen.
Nein, aber das stimmt. Also ich habe mir das dann angesehen, aber das ist schon, ja. Wobei so Studien ja oft, egal, machen wir weiter.
Und die Barbara G. hat geschickt, auch eine gute Nachricht. Der 72-jährige Buchhändler Mohamed Aziz aus Rabat in Marokko verbringt 6 bis 8 Stunden am Tag mit Lesen und hat mehr als 5000 Bücher auf Arabisch, Französisch und Englisch gelesen. Mit mehr als 43 Jahren Erfahrung ist er außerdem der älteste Buchhändler in Rabat. Auf die Frage, ob seine Bücher oft gestohlen werden, antwortete er, Leute, die nicht lesen können, stehlen keine Bücher und wer lesen kann, ist kein Räuber.
Sehr schön.
Sehr schön. Fand ich auch sehr schön.
Ich weiß genau, dass er genau 5 mehr als, also ja, wurscht. Nein, ja.
Bitte, was?
Aber wie viel hat er gelesen? Mehr als 5000 Bücher auf Französisch, Arabisch und was war es noch?
Und Englisch.
Und Englisch. Wahnsinn.
Ja. Gut, das war's. Auch mit dieser Rubrik. Heute geht's wirklich, heute mal wirklich neoliberal effizient hier.
Hast du schon jemals ein Buch auf Französisch gelesen?
Natürlich nicht. Ich kann nicht Französisch, würde nichts bringen.
Ich habe mal versucht, einen Asterix auf Französisch zu lesen. Aber auch selbst den habe ich nicht lesen können.
Ja, wenn man nicht Französisch kannte, macht es wenig Sinn.
Ja, ich dachte, ich habe es mal versucht, wie ich Jugendlicher war, habe ich es mal versucht. Den kannte ich, den wusste ich, wie der ist. Und habe versucht, ihn auf Französisch nichts.
Ich habe mal eine Jahresabschlussprüfung für die 8. Schulstufe, also für die 12. Schulstufe, also fürs 8. Gymnasium, in Russisch verfasst, ohne die Sprache zu kennen. Aber es ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte.
Gut, machen wir eine neue Rubrik, bevor wir so richtig ins Thema reingehen.
Na.
Okay.
Oder willst du?
Nein, da machen wir nicht. Was ist das Thema? Ich kann es mit dem SMS, das du mir vorhin geschrieben hast, habe ich mich sehr wiedererkannt. Das irgendwie, ich war eh schon so träge, habe eigentlich das ganze Wochenende nichts vor und habe dann so zwider dich angeschrieben, was ist jetzt, kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, wann wir aufnehmen und so, weil du hast ja urviel zu tun und ich nicht, aber du kannst trotzdem so respektvoll sein und mir mal sagen, wann wir aufnehmen. Und dann hast du...
Du hast es aber nicht geschrieben.
Nein, aber so war die Haltung.
Die dazu. Haltung war
zum Glück nicht bemerkt. Ja.
Die Haltung war so, aber ich habe sie ignoriert.
Ja, das ist schön. Und es geht mir jetzt, seit ich dich sehe, auch mir ging es so beschissen heute, ich sage es ganz offen. Und es geht mir jetzt schon wieder besser.
Aber ich habe trotzdem was reingeschrieben,
Friends before,
was ein bisschen...
Ja, lass ich nicht sagen, ich habe es mir aufgeschrieben, was du geschrieben hast.
Also, bitte.
Zitat, Simon Blake schrieb mir heute um circa 15 Uhr, ich zitiere, machen wir 17 Uhr, Punkt. Bin halt kein Schauspielstudent mehr, Punkt. Ich werde alt, Punkt. Das ist traurig, Punkt. Zitat Ende.
Ja.
Ja, so ist es.
Ich dachte, wir sprechen heute über das Altwerden.
Gerne.
Oder Altwerden, über die Müdigkeit und die die Träge man wird eher.
Also mein Problem ist nicht das Altwerden. Ich glaube, Altwerden finde ich auch sehr schön, sondern wenn mir die Energie ausgeht und ich dann den Sinnlosigkeitsanfällen nichts mehr entgegensetzen kann. Wir müssen uns ja permanent austricksen, weil es geht ja wirklich um nichts in letzter Konsequenz, weil wir ja nur gegen den Verfall anrennen die ganze Zeit. Natürlich geht es um vieles, aber es bleibt halt nichts. Und das ist so ein schrecklicher Gedanke, dass wir uns die ganze Zeit austricksen müssen. Was ich auch meistens, wenn ich genug Kraft habe, sehr schön finde, mich und andere gemeinsam auszutricksen. Aber heute zum Beispiel ging es überhaupt nicht und dann ist alles
schwierig. Du musst mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich verstehe nicht genau, was du damit meinst, wenn du sagst, es geht ja schlussendlich um nichts. Bei was genau geht es?
Im Leben. Wir werden einfach, irgendwann sterben wir und dann ist alles wurscht gewesen. Stimmt nicht. Du sagst immer, es geht darum, dass wir was hinterlassen und eine gute Erinnerung haben. Aber
du hast mir mal die Frage, Max Frisch, Fragen waren das, oder? War Max Frisch was, oder?
Ja.
Ja, genau. Da war mal einmal diese Frage drinnen. Da war einmal diese Frage, wenn Sie tot sind und Sie wissen, es ist niemand mehr da, der mit Ihnen verwandt ist. Niemand. Und Sie auch nicht mehr da sind. Sind Sie davon überzeugt, dass Ihnen der Fortbestand der Menschheit wichtig ist?
Genau,
so war es, glaube ich. Sinngemäß.
Ja.
Die Frage war wahrscheinlich anders ein bisschen, aber sinngemäß, glaube ich, war es das. Stimmt's?
Ja.
Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich bin daran interessiert. Und ich habe eine Antwort darauf, eine genauere, warum ich daran interessiert bin. Das einzige Schöne, was wir Menschen schaffen, ist eins. Kunst.
Das stimmt.
Das ist wirklich das einzig Schöne, was wir schaffen, ist Kunst, sonst nichts. Man könnte sogar die Wissenschaft in Frage stellen und die Forschung das könnte man alles theoretisch in Frage stellen, finde ich. Aber die Kunst, finde ich, kann man tatsächlich nicht in Frage stellen. Und es gibt nämlich wirklich nichts auf dieser Erde, oder ich weiß zumindest von nichts, außer die Natur selbst, die schafft natürlich Wunderbares, das ist gar keine Frage, aber das muss ich irgendwie in meiner naturwissenschaftlichen Liebe ja irgendwie auch sagen, sowas. Aber wir Menschen können, nicht immer, nicht alle, und vieles ist auch wirklich Schrott, aber es gibt Kunst, die so bleibt, die uns wirklich über Jahrtausende hindurch fasziniert.
Das stimmt.
Das gibt's. Und das ist schon, und da muss man sagen, das ist schon was Besonderes. Auf der anderen Seite ist gerade, glaube ich, ist es die Urenkelin von Charles Darwin? Ich glaube, die Urenkelin, weiß ich jetzt nicht genau, bitte nicht schlagen, wenn es jetzt nicht stimmt, schreibt das, und das stimmt ja auch, das ist ein Interview mit ihr und mit ihrem Ehemann, beides Naturwissenschaftler, und schreibt, dass wir die einzige Spezies auf der Welt sind, die es schafft, wirklich Massensterben zu verursachen. Das ist auch beachtlich. Oder? Es gibt niemanden auf dieser Welt. Niemand. Es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, außer die Erde selbst durch tektonische Plattenverschiebungen, so die oder die Erde durch irgendwelche Wetterextremen, die wirklich es schafft, Massensterben zu verursachen. Und wir sind das einzige Lebewesen auf dieser Erde, die es schafft, Massensterben zu verursachen.
Wolltest du nicht gerade über Kunst und das Schöne sprechen?
Ja, das habe ich nur gesagt, aber auf der anderen Seite muss man das auch über die Menschen sagen. Entschuldige, ich bin wahnsinnig abgedriftet, nur deswegen, weil ich dich fragen wollte, was genau du damit meintest.
Du musst jetzt die Frage, also ich habe jetzt versucht, mich auf deinen Gedankenseite wieder einzulassen,
dass ich vergessen habe, was ich womit meinte. Genau, weil du hast gesagt, irgendwie, wir sind schlussendlich geht's um nichts. Ja, und da habe ich diese zwei Sachen dann eingesetzt, weil du sagst, um was, ich habe dich gefragt, was heißt genau, es geht um nichts, im Leben geht es um nichts, und da hast du eh gesagt, naja, nicht ganz, und da habe ich diese zwei Dinge gesagt, also im Prinzip geht es schon im Leben um was, nämlich auf der einen Seite, dass man vielleicht tatsächlich was hinterlässt, was irgendwem dann Freude macht, auch wenn wir nicht mehr da sind.
Aber und auf der anderen Seite zum Beispiel.
Naja, das glaube ich jetzt nicht.
Nein, entschuldige,
naja, das ist natürlich, kommt die nächste. Das ist auch wieder eine traurige Sache, aber lass uns auf das später eingehen. Noch auf das am Batzen Geld, weil das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Teil. Du hast natürlich vollkommen recht, das macht er glücklich. Aber auf der anderen Seite macht es auch ungerecht. Ja, aber egal. Und das andere ist vielleicht, dass man nicht dazu beiträgt, irgendwelche Massensterben zu verursachen.
Klar, es gibt vieles auch im Zwischenmenschlichen und so, aber ich meine, in der letzten Radikalität den Gedanken Zug zu lassen, es geht um nichts. Und ich habe gerade auch einen Todesfall mitbekommen im Familienkreis. Und ich finde, natürlich kann man sich wunderschöne Bilder hervorrufen. Und das war eine ganz tolle Frau und die ist auch alt geworden. Und ich finde es auch, ich denke auch total gern an sie. Und es ist auch tröstlich, wenn man, aber eigentlich ist es schrecklich, dass sie einfach nicht mehr da ist. Punkt, fertig, aus. Und das meine ich ein bisschen mit, es wird irgendwann wurscht gewesen sein. Und das kann mich manchmal so sehr ans Bett fesseln, dass mir wirklich dass mir der Sinn verloren geht und dass ich nicht genug Kraft habe, mich zu überlisten, das meine ich. Mhm. Zum Glück haben wir dann einen Podcast-Termin ausgemacht.
Ja, aber ich kann es ja auch verstehen. Also mir geht es ja auch ähnlich. Ich finde, das Alter rückt immer, das Alter geht jeden Tag, jede Sekunde kommt das Alter näher und näher. Das ist ja nicht zu vermeiden, gell? Und ich finde es auch gerade schwierig, irgendwie. Aber mir geht es um was anderes mehr. Es geht mir mehr darum, dass ich halt immer noch diesen Drang habe, irgendwie eben genau das zu schaffen. Es geht ja nicht darum, es geht natürlich in Wirklichkeit auch darum, dass deine Kinder und deine direkten Nachfahren irgendwie und deine Verwandten irgendwie dann sagen können, naja, das war schön mit ihm und es war eine schöne Zeit und traurig, aber irgendwie bleibt was übrig und über das können wir noch reden, über das können wir denken, aber stimmt, auch das verblasst. Irgendwann wird es verblassen, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist traurig, ist traurig. Irgendwann verblasst es, aber trotzdem ein bisschen was, eine Zeit lang schafft man vielleicht zu hinterlassen, aber eben, um das geht es ja nicht alleine, es geht schon auch darum irgendwie, oder das ist so ein Druck, den ich habe, diese Zeit, die man noch hat, auch zu nutzen.
Unbedingt.
Ja, auch zu nutzen irgendwie. Auch was zu machen in dieser Zeit, das jetzt nicht nur mich alleine glücklich macht, sondern dass irgendwie so ein Rundumschlag ist. Also so ein Rundumschlag ist, wo es mir gut geht damit, wo es mir besser damit geht und wo es allen in meinem Umfeld besser geht und vielleicht im Idealfall hat jeder was davon.
Absolut.
Also sprich, damit meine ich nicht, dass ich jetzt eine Revolution machen möchte, sondern ich meine nur damit, dass das, was ich tue, nicht unmittelbar für den anderen wieder schlecht ist.
Mhm. Das finde ich, das ist eine Extra-Diskussion, wie man sich zu verhalten hat und das Miteinander und der Respekt und so. Das haben wir, glaube ich, eh schon oft besprochen und das versuchen wir auch tagtäglich, glaube ich, zu leben. Aber ich würde das heute ein bisschen beiseite lassen, wenn wir uns wirklich diesem radikalen anderen Gedanken widmen, dass es, ich meine auch dieses ewige Instandhalten, dieses frisch bleiben müssen, um einfach überhaupt rausgehen zu können, also ganz banal eine Körperpflege zu überhaupt diese ganze Motivation aufzubringen und das finde ich wird mit dem Älterwerden kommen, die ersten Anzeichen von muss man sich das wirklich auch tun? So, das spüre ich. Ich habe die letzten 20 Jahre auch im Sinne, was du gesagt hast, immer einfach weil man sich irgendwie der Kunst im weitesten Sinne verschrieben hat und dadurch eine Aufgabe im Leben hat und die ganze Zeit einfach am Arbeiten ist und an irgendwelchen Projekten. Und ich merke aber, dass wenn die, so in Momenten wie jetzt, ist die Premiere gespielt, jetzt wir wissen ungefähr, wie das alles läuft und so, und ich habe jetzt plötzlich wieder Zeit zum Nachdenken und ich merke, boah, mir geht irgendwie die Kraft aus zwischendurch, ich muss aber sofort wieder pushen, damit nicht die Sinnlosigkeit so voll reinfährt.
Ja, das stimmt. Ich finde, ja, interessant, ja. Ja, eher, bei mir ist das Pushen die Schwierigkeit fast eher. Also wenn wir über das mehr reden, dann ist es das, dass ich so viel Zeit brauche, um mich wieder zu erholen. Ich merke, dass ich einfach da sitze und wirklich ins Leere hineinstarre. Ja. Also wenn ich die Chance habe, irgendwie einfach irgendwo einen Sitzplatz zu finden, wo ich die Beine hochlegen kann, dann nutze ich den sofort und liege da und schaffe es aber auch nicht mehr zu tun, als einfach nur wie halbtot da zu liegen.
Und geht es dir dann gut damit? Weil dann ist es ja voll okay.
Ich habe das Gefühl, mir fehlt halt diese Zeit, das merke ich so stark, dass ich habe so eine Sehnsucht danach, nach den Momenten der absoluten Ruhe und nichts, keinen Druck zu haben. Das überfordert mich so wahnsinnig. Es ist so wahnsinnig aufwendig, sich wieder dann irgendwie aufzustehen und zu sagen, nein, jetzt musst du das erledigen, das musst du tun. Und das meinte ich eigentlich mit dem, man ist halt kein Schauspielstudent mehr, der schnell zack, zack, das macht und dann, so super, das war jetzt eigentlich gar nicht anstrengend, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Jetzt kann ich mich noch schnell hinsetzen und jetzt tue ich noch das. Ah, was? Ah, das Buch, das muss ich jetzt heute noch lesen, das lese ich heute noch, dieses Buch. Das ist wirklich spannend. Ein Thema, das mich schon lange interessiert, die 200 Seiten lese ich heute am Abend schnell noch weg, dann schlafe ich 4 Stunden, dann stehe ich wieder auf, mache ein bisschen Sport und es geht mir gut. Hm. Das funktioniert einfach nicht. Hm. Dieses Pensum funktioniert nicht mehr. Und das macht mich krank, muss ich echt sagen. Hm. Ich habe einen Stapel an Dingen, die ich machen möchte und ich schaffe es zeitlich nicht abzuarbeiten, weil ich merke in meinem Alter, ich komme mit diesem Tempo nicht mehr mit. Es ist ein bisschen wie, wenn dein ganzes Leben lang neben dir einer mit einem Wagerl hergeht, wo alle die Dinge drauf liegen, die du zu erledigen hast. Und der geht immer mehr oder weniger, der bestimmt immer ein Tempo. Am Anfang in der Schule geht er wahrscheinlich relativ schnell vermutlich, weil da relativ viel zu erledigen ist. Und das geht aber eigentlich ganz gut, weil du bist frisch und fit und kommst ganz gut mit dem Tempo. Ist eigentlich kein Problem, kannst nebenbei sogar noch ab und zu mal irgendwas machen, dann holst du ihn wieder ein, dann laufst du ihn wieder nach, weil er geht eh das gleiche Tempo. Er wird nicht schneller oder so. Und du weißt, wenn ich jetzt kurze Pause mache, biegt einmal schnell rechts ab, den hole ich schon wieder ein, er geht so langsam. Und irgendwann ist es so, dass du ständig vor dem bist und das Wagerl ist immer hinten, weil weniger auf dem Wagerl drauf ist. Das ist dann meistens irgendwie nach Studium oder so. Wenn man ins Arbeitsleben kommt und so ein bisschen angefangen hat, dann ist es meistens ein bisschen so, dass es meistens ein bisschen hinten hängt, das Wagerl. Das heißt, du hast wirklich entspannt irgendwie. Du kannst dich um Familie kümmern und so, bist da irgendwie easy. Und irgendwann kommt das Wagerl, aber radikal immer mit mehr Dingen, links liegt immer mehr Zeug drauf auf diesem Wagen.
Es wackelt schon so,
es ist wirklich überfüllt und da merkst du, ah, scheiße, das muss ich alles erledigen jetzt. Aha, das muss ich erledigen. Und es läuft mit und der Stapel wird immer noch größer und größer und größer. Und zusätzlich wird das Wagen schneller. Und du merkst, scheiße, ich würde gerne eine Pause machen. Und da kommt aber noch was drauf aufs Wagen. So ist es ein bisschen. Also, weißt du, das ist ein bisschen das Leben, habe ich den Eindruck. Mhm. Dieses Wagen, das parallel mitläuft.
Es wird immer mehr
und es läuft auch immer schneller, dass ich nicht mehr, selbst wenn ich pinkel gehe, habe ich den Eindruck, scheiße, ich hole das Wagerl nicht mehr ein.
Ja. Aber nochmal zu
kannst du was anfangen mit dem Bild?
Total.
Das also ist Alter für mich.
Ja, das ist Alter. Und aber trotzdem nochmal, geht es dir gut, wenn du so erschöpft da liegst? Im Sinne von, hast du das Gefühl, du lädst die Batterien auf, um dieses komische Bild
zu... Ich habe das Gefühl, wenn ich in der Früh aufwache, unser gemeinsamer Freund Niki, unser Trainer, macht bei einer Studie mit, auch eine Uhr drauf ist, die dann auch, also das wird alles gemessen bei ihm, Schlaf und so weiter, alles. Aha. Das ist eine Studie, eine wissenschaftliche Studie. Ich glaube, Sportmedizin oder was. Und da wird wirklich alles. Und diese Uhr sagte dann auch tatsächlich, wie voll dein Akku ist.
Aha.
Und das ist auch ganz interessant. Und um in diesem Bild zu bleiben, ich habe den Eindruck, ich schlafe und mein Akku ist danach nicht voll, sondern ich habe immer erst 10% geladen.
Weil die Uhr kaputt ist.
Nein, oder ist der Akku.
Oder der Akku, hoffentlich ist es nur der Akku. Und bei ihm, wie ist es da? Weiß man noch nicht. Er ist einfach nur mal bei der Studie.
Er ist mal bei der Studie. Das
aber er ist 20 Jahre jünger als wir und ungefähr 800 Mal so fit. Muss man auch dazu sagen.
Muss man auch dazu sagen, muss man ja. Auch dazu ich habe ihn heute sagen. In der Früh getroffen mit aha. seinen beiden Kindern und er war super, super fit, während ich wirklich schon erschöpft zum Bäcker bin.
Ja, er turnt sich auch mit den Kindern und schupft das wahrscheinlich, nebenbei. Ja. Mir kommt noch dazu, dass ich, wenn ich dann zum Beispiel mir denke, ah, jetzt bin ich so müde, jetzt mache ich einen Mittagsschlaf, dann fühle ich mich sofort nutzlos und kann natürlich nicht schlafen. Ich habe, weil du auch immer mit Sportvergleichen kommst, Daniel Medvedev.
Weil du sagst Mittagsschlaf, gell? Mhm. Eine gemeinsame Freundin, die wir haben, sie bleibt jetzt ungenannt, hat mir letztens erzählt, dass der Mittagsschlaf den Blutzuckerspiegel wieder nach unten schmeißt und das unter Umständen gar nicht so gesund ist. Ich weiß es nicht, ich habe dazu nichts nachgelesen, aber es hat mich natürlich wieder...
Es ist manchmal einfach notwendig, wenn man sonst umkippen würde, aber es ist interessant. Das ja. ist gar nicht, ich dachte, es ist sehr gesund, weil
ich dachte auch immer, es ist immer wieder gesund, kurze
Schlafphasen zu haben.
Das ist auch nicht.
Jedenfalls, Medvedev, Tennisspieler, ja. Russe, geiler Typ, hat gegen Zverev gespielt und dann hat er gesagt, weil die Diskussionen sind die Night Sessions, die spielen oft bis 2 oder 2:30 Uhr früh, sozusagen wegen den Fernsehrechten und dann müssen sie aber quasi am nächsten Tag gleich wieder funktionieren. Und er hat gesagt, er hat einen riesen Vorteil, im Gegensatz zu den Konkurrenten, er kann auch nach so einem Match sofort schlafen, man kann immer und überall schlafen. Und das ist etwas, wo ich wirklich neidig wäre, wenn ich das höre, wenn jemand immer und überall schlafen kann.
Und er erholt sich offensichtlich im
Schlaf. Er erholt sich offensichtlich. Gut, er ist auch deutlich jünger als wir und fit.
Ja, natürlich, logischer
Profisportler. Aber ja, anscheinend.
Wobei.
Genau. Weil Jannik Sinner, der Italiener, der Südtiroler, der jetzt, ein fantastischer Kerl, der jetzt gerade in Melbourne gewonnen hat, der hat ja bei einem der letzten Turniere, das hat sich noch keiner getraut, hat die Runde gewonnen, hat die Night Session gespielt und hätte am nächsten Tag spielen müssen, tagsüber, ja. und hat WO gegeben und sagt, das mache ich nicht mit, könnt scheißen gehen. Das ist irgendwie stark.
Wie alt ist der?
22.
Das hätte ich mit 22 nicht gemacht, mit 22 hätte ich alle weggeputzt, schwach.
Er hatte auch alle weggeputzt danach, beim aber wichtigsten Turnier.
Danach
der
auch noch
alle oder bei einem der wichtigsten Turniere.
Ich hätte ja auch am nächsten Tag in der Früh alle weggeputzt,
ja, mein
nur
lieber, du,
um sie so dermaßen mental zu schwächen fürs nächste Mal.
Ich glaube, du träumst von warmen Eislutschern, wirklich.
So. Ja, gut, aber es geht dann schon wieder besser, wenn wir über junge Männer sprechen. In dem Fall. Was erzählt das über uns
Was
beide?
Es geht uns besser, wenn wir über junge Männer sprechen. Ja. Ich habe ein paar Zitate zum Thema rausgesucht, weil mir immer, also ich liebe Tagebücher lesen zum Beispiel.
Aber deine eigenen oder fremde Tagebücher?
Fremde. Also ich stehle nicht irgendwelche Tagebücher, sondern veröffentlichte.
Ja, ja,
also
mir ist schon klar, dass du jetzt nicht herumgehst und die Tagebücher auch, deiner Kinder liest. Heimlich.
Nein, das mache ich nicht, aber ich würde zum Beispiel, wenn ich am Flohmarkt ein Tagebuch finde, würde ich das auch lesen.
Ich bereue wahnsinnig. Ich war mal in Südafrika und da habe ich ein altes Tagebuch mit Fotos, ein Reisebericht-Tagebuch in einem Trödelladen oder Antiquitätenladen, es war mehr so ein Trödler, gefunden. Und ich habe es damals nicht gekauft. Ich weiß nicht, wieso. Es ist wirklich dumm.
Ja. Ärgerlich.
Egal.
Und das ist mir jetzt deswegen eingefallen, weil du gesagt hast, Kunst ist so wichtig. Ich habe das Gefühl, all diese Menschen, die uns große Kunst hinterlassen haben, haben aber in ihrem Leben so wahnsinnig mit dieser Sinnlosigkeit gekämpft. Die ganze Zeit mehr oder weniger, außer wenn sie halt nicht gerade, weiß ich nicht, sicher auch nicht alle, aber das ist etwas, wo ich meine, es geht dann wieder um nichts, weil man müsste denken, okay, wenn man so tolles Zeug macht, könnte es einem ja auch besser gehen. Also Thomas Mann zum Beispiel schreibt 1954 in seinem Tagebuch, kann keine Diskussionen vertragen, hab zu viele Diskussionen in mir selbst. Gottfried Benn 1950, es gibt keine Erklärungen, die Kausalanalyse ist ein Floh auf einem Elefanten. Aber ich habe ein Schönes gefunden, wo ich es noch nicht ganz verstanden habe, von meinem geliebten Franz Kafka.
Vielleicht ist es gar nicht schön.
Vielleicht schon. Es ist sehr gut denkbar, also Kafka schreibt, es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft.
Ja, das mag schon sein, dass das so ist, weil wir Menschen können ja auch wahnsinnig liebenswert sein.
Das stimmt.
Wir Menschen müssen ja nicht vernichten. Wir tun es, aber wir müssen nicht. Theoretisch ist es so, oder? Wenn wir, oder? Also ich glaube schon, dass die Mehrheit der Menschen jetzt ja auch keinen Argwohn gegen, also wir können Argwohn gegen Völker entwickeln, wir können gegen Gruppierungen.
Gegen die Nachbarn.
Gegen die Nachbarn. Wir
gegen
können,
den Partner.
Ja genau, wir können Argwohn gegen alle irgendwie entwickeln.
Den wobei wir Host selten, des Podcasts.
Zum Beispiel, ja. Aber wir können selten einen Argwohn entwickeln. Also das betrifft es hauptsächlich, wenn wir was gegen Völker oder wenn wir so Narrative aufgebaut haben, in denen wir uns bewegen und gegen eine Gruppierung stoßen, die ein anderes Narrativ hat. Wenn wir die 1:1 treffen, dann schaffen wir es oft trotzdem, die auch als Menschen anzusehen. Total. Und auch liebenswert mit Menschen zu sein.
Meistens ist im direkt, wenn man Augenkontakt hat, ist vieles oft einfacher.
Ist einfacher, mhm. Oder? Insofern.
Das erklärt auch im Straßenverkehr die Aggression. Wenn man kein Gesicht dazu hat, kann man den schneller mal herabwürdigen. Oder schneller.
Ja, ist richtig. Gibt es auch eine Studie dazu. Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sind ausgeglichener und glücklicher, lustigerweise, als Menschen, die mit dem Auto fahren.
Komisch.
Interessant, oder?
Und zum Abschluss dieses großen Themenblocks und nicht, um hier nicht nur Männer zu zitieren, habe ich noch ein, ich lese gerade ein fantastisches Buch von Gabriele von Arnim, Der Trost der Schönheit. Das passt ein bisschen zu allem, nämlich manchmal funktioniert dann doch irgendwie ein wahlloses Zusammenschreiben. Die lebt noch, die würde ich wahnsinnig gerne mal einladen. Vielleicht kommt sie zu uns in den Podcast. Das ist ein tolles Buch. Und sie schreibt über den Schmerz, weil ihr Mann gestorben ist. Wie groß der Schmerz, als ich zum ersten Mal nach dem Tod meines Mannes am Starnberger See radelte und plötzlich mit allen Sinnen begriff, dass er diesen Weg nie wieder fahren würde mit mir. Schier unauflösbar schien mir der Widerspruch zwischen der leuchtenden Schönheit des Sees und der in der Ferne aufragenden Alpen und der finsteren Gewissheit des Nie wieder.
Hm. Ja, das ist dieses Gefühl, gell? Wenn man einen Liebenden verliert, ist es schrecklich.
Mhm.
Oder sprechen ja die Psychologen, sich das dann immer vorzustellen, wie ist das in 5 Monaten? Ist ja bei Trennungsschmerz auch ähnlich, wie ist das in einem Jahr und so weiter. Um da irgendwie rauszukommen. Ja, das ist schon, das ist ein sehr fürchterlich körperlicher Schmerz. Aber so ist das, ja.
Nützen wir die Zeit, die wir haben.
Ja, es ist leider, ja, es ist furchtbar, es ist, ja. Jetzt hat mich meine Frau gefragt, ob ich vielleicht irgendwie, weil ich manchmal so abwesend da sitze am Tisch, ob ich vielleicht eine Diagnose bekommen habe, dass ich Krebs habe und in ein paar Monaten es vorbei ist. Weil ich oft so abwesend da sitze. Gott sei Dank habe ich es nicht bekommen. Aber
wollte sie sich ärgern oder?
Nein, sie hatte, glaube ich, die Angst plötzlich, ja. Weil ich ja meine Vorsorgeuntersuchungen gemacht habe und so viel Nachuntersuchungen machen musste daraufhin.
Ja. Aber alles gut, ne?
Was ich bis jetzt,
im Rahmen, ja.
Bis alles jetzt, im Rahmen.
Toi, toi, toi. Dem Alter entsprechend.
Dem Alter entsprechend, leider Gottes, ja. Naja, es ist schon schwierig. Naja, gut, komm. Machen wir mal eine Rubrik, die dazu passt.
Deine, meine größte Angst aktuell.
Angst. Naja, gut. Was soll sonst da kommen, oder? Ist ja logisch, dass das ist aufgelegt. Ich habe schon Angst, dass das irgendwie dann plötzlich, naja, weiß ich nicht, aber mit, ja, wenn es heller wird und wenn es dann wärmer wird, wird es wahrscheinlich wieder leichter. Ich bin kein depressiver Mensch, das weißt du.
Ich bin kein depressiver Mensch.
Aber trotzdem kämpfe ich, obwohl, wenn ich nicht depressiv bin, kämpfe ich natürlich trotzdem mit diesen Sachen.
Mhm.
Kann man wahrscheinlich auch, wenn man nicht depressiv ist. Das ist halt wahrscheinlich im Rahmen.
Das ich
ist wahrscheinlich
Angst,
das Normale.
Ja, weil du das vorher, ich habe Angst vor dem schmalen Grat zwischen Melancholie und Dunkelheit. Weil ich glaube, Melancholie kann ja auch noch was Schönes sein. Melancholie hat oft was mit Kunst zu tun, mit einer Nostalgie und mit einer Trauer um das Wissen, dass die Dinge endlich sind. Und aber das kann ja in Form eines Genusses passieren. Aber meine Angst ist, dass man sich da zu weit vorwagt, weil Melancholie ist noch irgendwie handelbar. Depression ist es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein dünnes Eis.
Depression ist es nicht mehr, weil mein guter Freund, der sich das Leben genommen hat, Jörg, der ja wirklich schwer depressiv war und deswegen sich auch das Leben genommen hat, er hatte zum Beispiel dann wahnsinnige Angst, kann ich mich erinnern, dass wenn er jetzt diese Medikamente nimmt, Und das war schon, vielleicht war das auch mitten, weiß ich nicht, war wahrscheinlich, ist, da lehne ich mich jetzt zu weit raus, ob das mit. Aber der hatte zum Beispiel immer Angst, dass wenn er die Medikamente nimmt, dass er dann dieses gesunde Maß, erstens, dass er Kreativität verliert, ja, und eben diese Kreativität, weil er die aus dieser Traurigkeit oft und aus dieser Verzweiflung hat er ja oft diese wahnsinnig spezielle Kreativität, der hat er wirklich sehr, ich finde, er hat ja wirklich ganz toll geschrieben, ja. Und eben vor allem seine Kurzgeschichten, die waren so eine ganz andere Welt immer, gell. Und da hatte er sehr viel Angst, hat er viel darüber gesprochen, auch die letzten Monate, bevor er gestorben ist, viel darüber geredet, über genau diese Angst, dass man da, wenn man sich da zu viel helfen lässt, dass man dann das andere, das Einzige, was man glaubt, was man in seinem Leben eigentlich hat, ja, das ist ja dann die Schwierigkeit, dass sie ja wirklich das Gefühl haben, das Einzige, was ihnen bleibt und das Einzige, was er hatte, oder das hatte er das Gefühl, finde ich, in den Gesprächen, habe ich damals auch nicht so analysieren können, muss ich dazu sagen, war ich auch zu jung und zu dumm schlichtweg, diese Anzeichen auch wirklich ernst zu nehmen und zu erkennen. Aber gut, bin auch nicht ausgebildet gewesen dafür und sicherlich um vieles naiver als heute. Ja, dass das Einzige, dass du das kaputt machst, wenn du da gegen das andere Böse ankämpfst. Das
ja, einzige, weil ich meine, ich will dieses leidende Genie nicht strapazieren, aber irgendwie ist es schon was. Ne? Wenn man sich auch große Werke der Kunstgeschichte anschaut, sind das ganz selten die glücklichsten Menschen gewesen, muss man auch leider einfach sagen. Ja. Oder anders gesagt, im Moment eines Glückszustands oder auch nur von Zufriedenheit wird man sich nicht hinsetzen, um Kunst zu schaffen, sondern Glück ist ein Gefühl, das sich quasi selbst rechtfertigt. Da geht es uns ja gut. Also,
ne? Ja, sicher.
Also ich verstehe die Angst, die er hatte.
Ich kann sie auch verstehen. Ja, ich habe sie damals auch verstanden, habe immer gesagt, na, das wird schon bleiben. Wobei ich das auch nicht so ernst genommen habe. Ich habe diese Wichtigkeit von so Medikamenten auch total unterschätzt damals, das muss ich wirklich sagen. Also, dass man diese Wichtigkeit oder von Medikamenten, was ich damals nicht begriffen habe, ist, wie wichtig dieser Hormonstatus sozusagen ist und diesen Hormonstatus, wie man den hinstellen kann und wie man den einbegeln kann. Und wenn der richtig eingebegelt ist, verlierst du natürlich nichts an Kreativität. Das ist tatsächlich so.
Machst du das?
So.
Hast du deinen Hormonstatus eingebegelt?
Nein, ich bin ja auch nicht klinisch in irgendeiner Form so abhängig, dass ich das tatsächlich irgendwie in einer Form dann brauche. Ja.
Aber
Meine Probleme sind andere Probleme, zweifellos. Ja. Aber es ist zum Beispiel für ADHS-Kranke ist es natürlich auch so, wenn du ein Medikament nimmst, ist es offensichtlich tatsächlich so, dass du eine Zeit lang fokussiert arbeiten kannst, ohne dass irgendetwas anders eingeschränkt ist an deinen Ideen. Ja. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ich will das, glaube ich, auch nicht. Aber ich habe auch nicht die Angst, dass mir alles wegläuft. Also wobei ich das, was ich vorher mit dem Wagen gesagt habe, dagegen sprechen würde eigentlich. Ich widerspreche mich ein bisschen hier, aber so ist es halt.
Ja. Das ist vollkommen okay, sich zu widersprechen.
Ja, finde ich auch. Weil es ist ja, wir sind ja hier keine Spezialisten, sondern wir sprechen ja nur über Verzweifelte oder Nicht-Verzweifelte. Wir sprechen nur über Zustände.
So ist es, wir sind keine Experten.
Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Experten zu sein.
Und deswegen,
wir sprechen nur über die aktuellen Zustände in unserem Schädel, in unserem Körper, in unserem Dasein sozusagen. Genau,
und wir haben jetzt schon, haben wir ausgerechnet, fast 20 Stunden gesprochen miteinander. Ja. Und dass da der ein oder andere Widerspruch drin sein wird, ist hoffentlich verzeihbar.
Naja, ich finde eben, da wir keine Experten sind, ist es sogar notwendig, weil das sind wir als Menschen. Richtig. Widersprüchlich.
So ist es.
Oder? Machen wir die nächste Rubrik.
Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
Aha. Ich habe einen Helden.
Wirklich?
Um ein bisschen was Positives auch in diese Sendung zu bringen.
Schön.
Jürgen Klopp ist zurückgetreten. Also
das passt jetzt super, finde ich.
Oder passt gut.
Ja, das passt wirklich großartig.
Weil er, für alle, die sich mit Sport oder Fußball nicht so auskennen, er beendet seine Trainertätigkeit auch ganz selten, dass man auf diesem Niveau nicht gefeuert wird, sondern selber sagt, obwohl man eh schon beim besten Club der Welt ist, ich kann immer, es ist mir irgendwie, die Kraft geht mir aus, mit Ende der Saison bin ich weg.
Ja.
Das hat mir wahnsinnig imponiert. Nicht nur mir, es hat, glaube ich, sehr vielen Millionen anderen Menschen auch imponiert.
Und jeder versteht es, glaube ich.
Jeder versteht es. Und ist einfach ein geiler Typ.
Ja, muss man echt sagen. Finde ich auch toll.
Also, ja, ist ein Held für mich.
Ja.
Muss man jetzt mal.
Finde ich auch toll. Also ich meine, ist natürlich eine Position.
Kann man sich ja leisten.
Kann man sich leisten, muss man sagen. Ja. Fairerweise muss man das immer sagen, dazu sagen. Das wird jetzt der Typ, der runter in die Mine geht, nicht schaffen. Ja. Oder die alleinerziehende Mutter, die 3 Jobs braucht, damit sie irgendwie die Arztrechnung ihrer Kinder zahlen kann.
Logisch.
Wurscht. Absolut. Ich will es nicht kleinreden, es tut mir leid, aber das muss man immer trotzdem erwähnen, finde ich.
Aber absolut. Ich dachte, dass es sich mit erwähnt, aber.
Eigentlich hast du recht.
Aber,
warum muss ich das sagen?
Warum muss ich das kaputt machen? Nein, musst nicht. Du hast es nicht kaputt gemacht, das stimmt eh. Es ist leicht, als hochbezahlter Fußballtrainer zurückzutreten.
Aber vielleicht ist es so leicht auch nicht. Genau. Scheinbar nicht, weil sonst würden sie ja viel mehr tun. Weil kaputt sind die sicher alle.
So ist es.
Oder? Hm. Sehr gut. Nächste Rubrik.
Kulinarik.
Eineglation.
Full Eineglation. So, was hast du Gutes gegessen? Oder gibt es sonst was in dieser Rubrik, die mir noch immer Kopfzerbrechen bereitet?
Ab und zu reden wir vernünftig, ab und zu nicht. Heute gibt es nichts dazu zu sagen.
Nichts.
No, müssen wir nicht. Wir müssen nicht jede Rubrik immer bedienen. Das ist unser Podcast. Wir können das entscheiden. Das ist immer, das ist das Schöne daran. Es klebt uns keiner im Rücken, der sagt, pass auf, jetzt zahle ich für jede Folge so und so viel. Ich will das haben.
Das stimmt natürlich. Deswegen willst du diese Rubrik heute angeteasert haben und einfach verweigern?
Naja, wenn du nichts, man muss nicht immer was sagen. Man muss nicht zu jedem was sagen.
Eh nicht.
Eben, ja.
Aber wir haben diese Rubriken nun mal.
Ja gut, hier liegt Mohnkipferl und Topfengolatsche vom Öferl.
Öferl, naja, der Öferl zahlt uns nichts.
Nein, Öferl zahlt uns nichts, aber wir machen wirklich ausgezeichnete Sachen. Ist wirklich gut. Schweineteuer, aber wahnsinnig gut. Lieber weniger und dafür mehr.
Mhm.
Aber was? Lieber weniger, dafür mehr? Quatsch. Also was dafür, ich sagen wollte,
dafür mehr zahlen. Lieber weniger essen, dafür mehr zahlen.
Nein. Ja, genau. Ich meine eigentlich, ich nehme lieber weniger oft kaufe ich mir was beim Öferl. Dafür zahle ich lieber mehr, aber ich möchte mehr Gutes haben dafür. So meine ich's. Weißt du?
Ja.
Also, was ich sagen will, ist, es darf ein bisschen teurer sein und ich kaufe dafür weniger davon. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, ich werde von diesen Dingen satter als von irgendwas, wenn ich nur 10 Cent, also ein Semmel, die vom, es ist so, ein Semmel von einem wirklich guten Bäcker, habe ich mehr was, da, also bin ich danach satt, als von irgendeinem 10 Cent Semmel, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich nur Zellulose gefressen, und als hätte ich nichts gegessen.
Topfengulatsche auch noch. Was mir auch sehr imponiert an dir, du bist nicht maßlos. Du isst, bis du satt bist. Ist mein Eindruck. Du trinkst doch nur 2 Achteln und nicht 2 Flaschen.
Das stimmt. Beim Trinken
ist es. Beim Essen ist es aber auch so, ne?
Beim Essen ist es, ja, manchmal ist Langeweile, aber das ist schon auch eine Schwäche. Ich esse manchmal als Langeweile, wenn es sehr gut ist. Aber wobei, nicht mehr so viel, früher mehr. Das war in der Zeit, wo ich, ja, ich hatte ja so eine Metzgersucht. Habe ich, glaube ich, eh mal erzählt.
Du spielst den Metzger, aber von einer Metzgersucht, also ich weiß nicht, was ist eine Metzgersucht, das Tiere geschlachtet, oder?
Nein, ich hatte mal so eine Sucht, dass ich, egal wo ich hingekommen bin und wo ich gedreht habe, das habe ich, glaube ich, mal erzählt, immer zunächst einmal den ersten Fleischhauer, der eben Metzger gesucht hat im Dorf, gesucht hat, wo ist da noch einer, schlachtet der noch selbst und was hat der für Produkte, die er selbst macht? Weil mich das wahnsinnig fasziniert hat.
Hast du noch Fleisch gegessen?
Ja, ja, genau. Ja, weiß nicht, ja. Und dann habe auch Leuten dann immer Hartwürste oder Dinge, die man halt transportieren kann.
Mitgebracht. Synapsenkoma. Ja. Ich habe auch Leute dann immer Würste, die man dann transportieren kann.
Ja.
Naja, da ist es schon wieder.
Dialektminuten.
Da ist schon wieder mit dem Dialekt, aber ja, ist ein bisschen aus Synapsen gekommen, aber wurscht. Es ist, ja, was soll ich sagen, war halt so.
Ich meine, es ist jetzt wieder dramaturgisch aufgeregt, wenn man glaubt, dass Fleischhauer auch immer Dialekt sprechen, weil das so vulgär und so, aber ist er gar nicht. Das kennen ja ganz Feine. Also nicht, dass das Dialekt nicht fein ist, das ist wirklich, wir kommen aus der Nummer, kommen wir raus.
Aber es ist eine gute Geschichte. In Berlin habe ich mal einen Biometzger gehabt, also ein Fleischhauer. war Naturland Fleischhauer zertifiziert. Ich glaube, Bezirk Schöneberg büte ich mir ein.
Ja.
Und der hat seinen Meisterbrief drinnen hängen gehabt und der hat wirklich muskulos geheißen.
Wie Asterix-Film.
Ja, so ein Asterix-Film. Ich habe immer gehört, das muss gelogen sein. Muskulos.
Muskulos. Und wie mit Vornamen?
Weiß ich nicht mehr. Josef. Keine
Ahnung, Josef
weiß
Muskulos.
Aber.
Ein schöner. Gibt's schöner denn noch? Müssen wir Schöneberg einmal
weiß
fahren?
Weiß ich nicht. Ich glaube,
müssen wir mal schauen. Schön, ja. 9. Juni können wir ja schauen. Wenn wir Zeit haben, nach dem Soundcheck gehen wir zum Muskulos.
Der Muskulos noch ein gutes Fleisch hat.
Für die weiß ich nicht. Ein Sauerkraut oder was kannst du essen?
Ein Sauerkraut wird schon geben. Meistens haben sie ein bisschen Speckwürfel rein. Oder
richtig,
so.
Ne, die musst du auszupfen. Auszupfen, weißt
du? Auszupfen deine Speckwürfel aus dem Kraut. Ja. Naja, gut.
Ja.
Ich glaube, Quernstein ist auch schon voll da,
ja,
oder?
Ja, voll jetzt alles. Jetzt heute schaffen wir es unter einer Stunde, dass wir wirklich alles unterbringen.
Wahnsinn, ja, war traurig, die Sendung.
War sehr traurige Sendung.
War eine traurige Sendung. Ja gut, Quernstein, ich muss dir was sagen. Ich muss dir fürs nächste Mal ein paar Sachen mitgeben.
Gib mir was mit.
Es gibt, die nächste Folge ist sofort ins Blaue.
Oh Gott, ich bin unflexibel.
Ja, ich weiß, du bist unflexibel, du verreist nicht gern. Diesmal wird es eine längere Fahrt ins Blaue. Du musst dir was zum Übernachten mitnehmen.
Wirklich wahr?
Ja, wir bleiben über Nacht.
Aha, der Zahnbürstel, eine frische Untergatte.
Nimmst du was zum Wechseln mit, wenn du ein Pyjama willst, brauchst du ein Pyjama. Also wir sind einen Tag weg und am nächsten Tag kommen wir wieder zurück. Also nein, wir fahren am Abend weg,
ja,
und sind dann einen Tag dort, wo wir sind und fahren dann wieder und sind dann erst am nächsten Tag in der Früh wieder. Also quasi, wir sind ein bisschen länger unterwegs.
Okay.
Ich darf ja nicht zu viel verraten, weil sonst kannst du jetzt schon was zusammenreimen, wo wir hinfahren.
Naja, das sagt noch gar nichts. Wir fahren irgendwo hin, wo man länger bleibt, also wo man ja, länger genau fahren als jetzt,
ja,
wo waren wir letztens? Kanuntum.
Kanuntum, ne? Da waren wir, das war jetzt nicht so lang.
Da habe ich keinen Zahnbürstel gebraucht.
Nein, ich habe nur gesagt, ich halte mit dem Auto ab und richtig, fertig. Sind wir mit dem Auto hingefahren. Nicht mal mit der S-Bahn wahrscheinlich fahren können.
Weiß ich gar nicht.
Aber wegen der Überraschung, aber wenn man doch das gescheiter, fahren wir mit dem Auto hin.
Richtig.
Also dem war es ja gar nicht so wichtig. Nein, diesmal ist sowieso ein bisschen anders. Diesmal nehmen wir nämlich die ganze Reise auf.
Aha.
Ist eine Fahrt ins Blaue.
Okay.
Und wir nehmen sie auf. Es wird ein bisschen spezieller.
Es ist quasi Big Brother auf akustisch, kannst du sagen.
Nein, kann man sagen. Zeit. Also ich sage da eben nicht, wo es hingeht, aber ich sage da nur so viel eben, wir machen ein bisschen, es werden mehrere Tage.
Okay, gut. Ne, ich lass mich, also wir sind ja nicht mehr in den
Direktmitteln.
Ja, okay, gut. Ich also, mag jetzt Überraschungen nicht so wahnsinnig gerne, aber mit dir mache ich auch das sehr gerne. Insofern wird genau super.
Was ich sagen
Simon
wollte ist,
jetzt wirklich, ich freue mich sehr.
Ja, man sieht es jetzt nicht. Er freut sich überhaupt nicht. Er ist richtig unglücklich, dass er jetzt irgendwo hinfahren muss, wo er nicht weiß, wo es hingeht.
Richtig. Aber ja, es geht zumindest mit dir.
Es geht mit mir und es wird etwas aufwendiger, weil wir nehmen während der Reise auf.
Stark.
Ja. Und das heißt, Fahrt ins Blaue und es werden wahrscheinlich, das ist das, was ich mir vorgestellt habe, ich habe das nämlich geplant von langer Hand, es werden 3 Folgen werden Fahrt ins Blaue. Also na, mach dich auf was gefasst.
Na, servus. Ja, cool.
Das war's von meiner Seite.
Das war's auch von meiner Seite. schwarzundruber@goodguys.de. Im Nebenzimmer wollen Menschen ins Bett gebracht werden. Auch das ist wichtig. Deswegen alles Liebe, pfiat euch, steigt in keinen Schnee hoch.
Good morning, stranger. Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentin Julia Hoff. Sound und Schnitt Annalena Hesse, Colin Nillert und Jacques Richter-Reichhelm. Musik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.